Besten Dank. Ich erzähle was über Cookies Plugins, eine subjektive Auswahl von Plugins, die für Cookies gibt. Wir haben jetzt gerade gehört, wie die Grundfunktionalität von Cookies sich erweitert hat im letzten Jahr. Und ich mache jetzt so ein bisschen einen Durchlauf zu wichtigen Plugins für Cookies. Das hat man gerade vorher gesehen. Für die wenigen, die jetzt erst reingekommen sind, in diesem Vortrag kommt, der sollte bereits wissen, was Cookies ist. Deshalb kann ich das gleich überspringen, denke ich. Die Plugins werden gespeichert. Es gibt ein zentrales Repository seit 2.0, das ist auch pluginscookies.org. Dort gibt es eine Ablage, wo jedermann sein Plugin hochladen kann. Der Cookies-User, der muss nicht direkt auf diese Seite gehen, der öffnet den Plugin-Manager, oder zu Deutsch ist das unter Erweiterungen verwalten und installieren zu finden. Da findet er alle Plugins, die ich hier jetzt vorstelle, sehr einfach. Unter alle ganz oben kann er eintippen den Namen, den ich hier nenne, und dann unten rechts Erweiterung installieren, und schon ist sie installiert. Es gibt vielleicht noch, ich habe ein paar Plugins, die ich hier vorstelle, die sind als experimentell markiert. Das kann man unter Einstellungen freischalten. Das gilt für Plugins, wo der Entwickler sagt, das läuft zwar bei mir, aber bei anderen vielleicht noch nicht, und dann gibt es mal unter experimentell frei. Oder auch solche, die wirklich nur für Entwickler gedacht sind. Ich beginne mal mit dem nicht subjektiven Teil. Das sind quasi einfach die Top 3 der Downloads. Kommt aber zuerst gerade die Eigenwerbung. Nummer 1 mit 320.000 Downloads ist OpenLayers Plugin. Hier mit dem Original-Screenshot vom User-Tag 2010 in Bern, wo ich das zum ersten Mal gezeigt habe. Mit diesem Plugin kann man Google Maps, Bing Maps und OSM-Hintergrundkarten in Cookies integrieren. Und es nutzt intern wirklich OpenLayers, um wirklich das API-konform machen zu können. Nummer 2 ist der Table Manager. Das war früher ein sehr wichtiges Feature, und dessen ist vieles davon eingebaut im Standardumfang. Man kann einfach die Attribute von Tabellen anpassen, Typen, Namen, was, glaube ich, immer noch nur der Table Manager kann, dass ich die Reihenfolge ändern kann, sehr einfach, so Move Up, Move Down. Dafür ist er immer noch sehr nützlich. Nummer 3 ist MM Cookies. Das MM steht für Michael, wie heißt Michael? Nein, Michael Min, genau. Ist ein bisschen eine Sammlung von Tools, die er halt so wahrscheinlich gebraucht hat. Es ist Verarbeitungsfunktionen, Analysefunktionen, diverse Sachen, und da hat es immer so ein paar Dinge drin, die nützlich sein können. Jetzt gehe ich ein bisschen thematisch durch, Digitalisierung. Da war eigentlich der Schlager immer so das CAD, ein CAD-Tool-Plugin. Also alle Vermesser, die sich irgendwie gewohnt sind, CAD-mäßig Daten zu erfassen, die haben entweder das CAD-Tools-Plugin installiert, oder es gibt auch andere CAD-Digitals. Hat sich die Situation jetzt ein bisschen geändert. Seit 2.8 gibt es ein eingebautes Tool oder eingebaute Werkzeuge für die Digitalisierung, diese CAD-mäßige Digitalisierung, die sich jetzt auch weiterentwickeln wird. Aber das wird jetzt so die erste Anlaufstelle. Braucht man jetzt gar kein Plugin mehr. Dann habe ich so unter Kategorie so allgemeine Hilfsplugins. Ist für mich zum Beispiel immer so ein Ortssuchplugin. Das haben, denke ich, viele, auch die in der Verwaltung arbeiten, wo dann ihre internen Daten gesucht werden. Ups. Da ist zum Beispiel das OSM Play Search, das sucht bei OSM Nominatim nach Ortsnamen oder Bezeichnungen und selektiert die und zoomt dahin. Es gibt Alternativen, Geocoding-Plugin, Quick-Finder-Plugin. Dann eine Alternative eigentlich zum OpenLayers-Plugin, wenn ich OSM-Hintergrundkarten haben will. finde ich immer noch etwas vom Wichtigsten, dass ich eine gute Hintergrundkarte habe, und das ist für viele Anwender gar nicht so einfach, eine flächendeckende, detaillierte Hintergrundkarte zu haben. Da bevorzug ich persönlich jetzt das Tilemap-Scale-Plugin, das es erlaubt, OSM-Karten oder andere XYZ-Layer als Hintergrundkarte einzubinden. Und zwar jetzt nicht mit einem so mit OpenLayer, sondern halt wirklich über als regulärer GDAL-Raster-Layer. Es gibt noch ähnliche Plugins, das ist das Tile-Layer-Plugin, das da verwandt ist. Ich sehe Leute, die fleißig mitschreiben. Die Folien werden dann sicher noch zum Download zur Verfügung gestellt. Und eben, die Suche ist ganz einfach. Der Titel entspricht wirklich dem Namen, den man im Plugin Manager eintippen muss. Also man kann hier live mit installieren, wenn man will. Dann ebenfalls etwas sehr Nützliches finde ich, dass das Dockable Mirror Map Plugin, das erlaubt es, weitere Sichten auf die aktuelle Karte zu haben. Also synchronisierte weitere Kartenfenster, die aber andere Layer anzeigen als mein Hauptfenster. Und so typische Anwendung, ich habe irgendwie ein Orthofoto, wo ich mich dann auch noch orientieren will, dass ich parallel zur Hauptkarte ansehen kann. Dann auch eine eigene Kategorie ist das Time Manager Plugin. Hier geht es eigentlich noch um die Dimension Zeit. Wenn ich dann meinen Daten auch noch eine Zeitdimension mitverarbeiten will und sie dann auch zum Beispiel animiert anschauen will nach Zeitständen und jetzt mit dem Time Manager Plugin sogar dann noch ein Video damit machen kann, dann wird das durch dieses Plugin abgedeckt. Das ist eben wie andere auch, das heißt experimentell, das heißt, man muss das Experimental Flag gesetzt haben. Dann unter dem Kapitel Rasterverarbeitung habe ich das Profile-Tool mal aufgelistet. Da geht es darum, dass ich ein Höhenprofil aus DTMs rauslesen kann. Dieses Plugin kann auch dann verschiedene Layer vergleichen in Sachen Profil und auch Daten exportieren. Dann eingebaut ist auch eine recht umfangreiche Toolbox, die Rastergeländeanalyse-Funktionen. Mit denen kann man Neigungen, Perspektiven, Schummerung, Relief, Frauigkeitsindex verarbeiten oder analysieren von Daten. Das Beispiel hier im Screenshot ist jetzt ein Relief, wo nach gewissen Regeln eine Farbgebung vorgeschlagen wird, wo man dann eine Reliefkarte machen kann rein über das GUI, ohne etwas zu programmieren. Dann noch ein bisschen umfangreicher, oder wenigstens so optisch von den Dialogen her, das Semi-Automatic Classification Plugin. Hier geht es darum, die Klassifizierung von Rasterdaten. Also typischerweise, ich habe hier Satellitenbilder und will verschiedene Landnutzungstypen klassifizieren. Dann bietet dieses Plugin gute Methoden, um das zu machen. Und dann auch ein eingebautes Plugin, das kennen wahrscheinlich die meisten. Zuerst muss ich natürlich solche, wenn ich die Bilder nicht georeferenziert habe, muss ich das noch machen. Und das ist die eingebaute Georeferenzierung und Entzerrung von Rastern mit dem Georeferenzier-Plugin. Da kann ich dann einfach mehrere Punkte bestimmen und halt sagen, diese Punkte haben jetzt die Koordinate. Und dann wird das Raster entsprechend georeferenziert oder eben auch entzerrt. Dann zum Thema Datenbank, Geodatenbanken, habe ich zuerst auch das Core-Plugin, den DB-Manager, aufgelistet, weil ich merke immer wieder, dass Leute den nicht nutzen, obwohl der wirklich sehr nützlich und immer besser und besser wird. Und wenn ich hier schreibe Core-Plugin, heißt das, dass er einfach mit Cookies mitgeliefert wird. Das ist eigentlich auch ein normales Python-Plugin. Aber man muss es nicht separat runterladen. Aber bei gewissen Core-Plugins muss ich das trotzdem auch noch separat aktivieren. Dann ebenfalls eingebaut und eher unbekannt ist das Offline-Editing-Plugin. Hier geht es darum, dass ich PostGIS Tabellen zur Offline-Nutzung, Bearbeitung extrahieren kann. Also ich kann die so markieren. Dann werden die, ich habe das noch schematisch dargestellt, in eine lokale Spatial-Light-Datei synchronisiert, die ich dann mit Cookies bearbeiten kann, offline. Und wenn ich wieder online bin, dann kann ich mit PostGIS wieder synchronisieren, entweder direkt über Datenbankkommunikation oder mit WFST. Dann und ein Kapitel Webkarten, gibt es auch ein paar schöne Plugins, die nicht so direkt Cookies-Funktionalität sind. Das erste ist, ich kann einfach Cookies als Werkzeug benutzen, um eine OpenLayers 3-Anwendung zu machen. Das heißt, ich kann die Layers in Cookies anschauen und kann dann markieren, welche Layer interessieren mich, kann ein bisschen noch das Styling beeinflussen und schlussendlich wird HTML-JavaScript generiert, wo dann eine Standalone OpenLayers 3-Anwendung drin ist, die dann eigentlich nichts mehr mit Cookies zu tun hat. Und dasselbe gibt es auch für Leaflet, das heißt dann Cookies to Leaf, wo ich Layer aus Cookies für Leaflet aufbereiten kann, auch gewisse Symbolisierungssachen übernehmen kann aus der Cookies-Symbolisierung. Und erhalte dann eine Leaflet-Applikation. Eine andere Art, Karten zu publizieren, ist mit dem Cookies Cloud Plugin. Das ist ein anderes Prinzip, da lade ich die Daten und das Projekt wirklich auf einen Server hoch und die Daten werden in der PostGIS-Datenbank gespeichert und da habe ich eine Veröffentlichung, nicht nur eine Applikation, also HTML-Files, die ich dann noch irgendwann selbst veröffentlichen muss, sondern hier ist es gerade auf einem öffentlichen Server. Dann gibt es noch dasselbe in 3D, das ist das Cookies to 3.js. 3.js ist eine JavaScript-Bibliothek zur Visualisierung von 3D-Daten, die mit WebGL 3D-Daten im Browser darstellen kann. Und dieses Plugin hilft, halt die Geodaten so aufzubereiten, dass man das mit diesen Cookies, mit diesem 3.js benutzen kann. Und man hat recht schnell eigentlich so eine 3D-Visualisierung von Geodaten. Dann habe ich ein Kapitel OGC Services. Da ist natürlich schon das meiste eingebaut in Cookies, ein paar Sachen nicht. Zum Beispiel für WPS brauche ich ein Plugin. Da gibt es einen WPS Client als Plugin, mit dem kann ich Cookies Layer direkt als Input für einen Web Processing Service nutzen und das Resultat, den Output auch wieder direkt als Cookies Layer erhalten und weiterverarbeiten. Und es gibt automatisch ein Formular, wo ich die Parameter eingeben kann, die der WPS verlangt. Dann ein Core-Plugin, das seit der vorletzten Version drin ist. Das ist der Metasearch Catalog Client. Hier geht es darum, um CSV-Katalogdienste zu durchsuchen. Und ich kann dann auch Resultate, wenn es gerade zum Beispiel ein WMS ist, direkt in Cookies als Layer übernehmen. Das ist unterdessen jetzt auch ein Standard-Plugin von Cookies. Dann habe ich noch aufgelistet den WFS 2 Client, weil Cookies selbst hat einen guten WFS-WFST-Client, der aber einfach WFS 1 unterstützt. Und dieses Plugin gibt dann noch die Möglichkeit, einen WFS 2 Server anzusprechen, zum Beispiel eben für so Stored Queries, wo das noch relevant ist. Dann habe ich auch noch ein paar Beispiele von Fachlösungen aufgelistet, aber das ist definitiv wahrscheinlich nur noch für sehr wenige jeweils interessant, weil es halt immer spezifischer wird. Darum würde ich jetzt eher darauf hinweisen, wie solche Fachlösungen gemacht werden. Das Mollusk ist ein Plugin von Asia Air Survey zur Analyse und Modellierung von Landnutzung. Hier sieht man so das klassische Tab-Interface, wo mehrere Tabs für verschiedene Arbeitsschritte gemacht sind. Das ist so eine Möglichkeit, wie man eine Fachapplikation machen kann, oder wie sagen wir, eine Fachschale zum Teil. Ein anderes Plugin ist InnoSafe, das auch recht umfangreich ist in der Funktionalität. Da geht es um Naturgefahrenszenarien, wo man damit auch dann Maßnahmen planen kann. Hier ist einerseits, sieht man diese orangen Tools, diverse Tools, die man anwenden kann, und rechts ein Block mit Eingabeformularen und HTML-basierten Informationen, die dann helfen, halt diese Anwendung zu bedienen. Und dann ein weiteres großes Plugin gibt es von der ESA, so zur Satellitendatenauswertung betreffend Wasserressourcen. Das ist jetzt ein anderer Ansatz, wie es gemacht wurde. Hier wurden Processing-Schritte gemacht, oder Processing-Funktionen. Processing, das ist das eingebaute Modul von Cookies, wo ich verschiedene Prozessierschritte auch zum Beispiel via GRAS aufrufen kann, Saga und so weiter. Das wird hier genutzt. Und hier wird nochmal eine Ebene drüber gelegt, wo wirklich fachspezifische Abläufe angeboten werden. Dann für die Plugin-Entwickler selbst möchte ich auch ein paar bringen, die auch nicht alle kennen. So der Startpunkt von meisten ist der Plugin-Builder. Der wird wohl bekannt sein, denke ich. Der erzeugt einfach eine Plugin-Vorlage, wo schon die wichtigsten Dinge drin sind, wenn ich ein neues Plugin mache. Also mit dem habe ich wirklich in 5 Minuten einmal ein eigenes Plugin mit einem Dialog mit OK gemacht. Und das ist mal ein guter Startpunkt, um dann weitere Sachen zu entwickeln. Also das ist sicher zu empfehlen als Starthilfe. Und dann unentbehrlich ist auch der Plugin Reloader. Der ermöglicht nach Codeänderungen im Plugin, dass ich nicht Cookies neu starten muss, sondern halt nur so einen Refresh-Button drücken muss und dann wird das neu geladen, das Plugin, und die Codeänderung ist aktiviert. Und dann habe ich auch noch Geheimtipps versprochen. Ein unbekanntes Plugin ist der Remote-Debugger, der mir persönlich sehr viel nützt. Und darum möchte ich den auch noch ein bisschen bekannter machen, wo ich Plugins, die in Cookies laufen, mit einem externen Debugger gerade auf Source-Level-Ebene debuggen kann. Also wird hier PyDev, das ist Eclipse, Eric und WinPDB unterstützt, wo ich eben eine Debugger-Sicht auf ein laufendes Cookies-Plugin habe. Genau. Und dann wollte ich auch noch diesen Link unterbringen, den der Programmierer, einem Plugin-Programmierer sehr hilfreich ist. Hier gibt es einfach eine durchsuchbare API-Dokumentation von Cookies. Und ich wollte noch ein paar Tipps geben, wie man jetzt noch weitere Plugins findet. Ich habe jetzt viele vorgestellt. Neue Plugins werden häufig über Blogartikel publiziert. Und da gibt es ein PlanetCookies.org, wo die gesammelt werden, so diverse Cookies, Blogs, oder auf Twitter dem Hashtag Cookies folgen. Da findet man dann auch Leute, die vielleicht interessante Sachen twittern. Wie findet man raus, ob ein Plugin wirklich gut ist? Das ist gar nicht so einfach, weil das ist natürlich der Nachteil. Jeder kann ein Plugin publizieren und das sind zum Teil auch vielleicht dann Hobbyprogrammierer, die dann vielleicht ein bisschen zu viel Fehler gemacht haben. Oder das Plugin macht einfach nicht das, was ich eigentlich erwartet habe. Man checkt vielleicht auf Plugins.org, geht auf die Homepage oder den Tracker, sieht man mal, einerseits gibt es wirklich immer wieder Updates, wird das noch gepflegt, gibt es Tickets, werden die Tickets behandelt, also das sind so auch noch gewisse Maßstäbe, die man nutzen sollte. Ja, und das war es dann eigentlich schon. Ich habe jetzt diese Folien auf dem letzten Link noch deponiert. Und das war jetzt mein Schnelldurchlauf durch, weiß auch nicht, circa 20, 25 Plugins. Besten Dank. Also ich sage gerade schon jetzt, ich kann nicht zu jedem Plugin Detailantworten geben. Ich habe viele nur installiert und Screenshot gemacht, aber man kann trotzdem fragen.
Okay, ich danke dir trotzdem für den Vortrag, auch wenn du nicht zu allen Plugins was sagen kannst. Ich muss mich entschuldigen, ich war so fasziniert teilweise von den Plugins, dass ich schon dachte, ich würde jetzt am liebsten gerne losgehen, mein Notebook schnappen, das alles selber auszuprobieren, dass ich mir etwas verrechnet habe und ich zu sehr gehetzt habe. Das heißt, wir haben jetzt noch ein paar mehr Minuten Zeit für Fragen. Also gibt es Fragen zu den Plugins, zu der Thematik? Vielleicht wollen Sie noch mal kurz nachdenken. Ich muss noch mal kurz nachfragen, das war mir schon am Anfang aufgefallen, als du die Quelle für die Plugins, wo man was hochladen kann, genannt hast. Am Ende hast du es noch mal gesagt, meine ich. Das heißt also, die Plugins, die ich in QGIS selber sehe, wenn ich auf die Erweiterungen gehe, die sind nicht unbedingt qualitätsgesichert. Da kann alles Mögliche drin sein. Habe ich das so richtig verstanden? Oder gibt es da noch eine Instanz dazwischen, die sagt, die nicht experimentellen Plugins, die sind auf jeden Fall schon mal geprüft, durchgeguckt, die funktionieren? Oder wie ist das damit?
Also es gibt eine Prüfungsstufe. Also es wird nicht ein Plugin, ist sofort publik für alle, wenn das irgendein Entwickler hochlädt, sondern es gibt eine Gruppe von QGIS-Entwicklern, die diese Plugins anschaut, aber mehr eigentlich hinsichtlich einerseits Vollständigkeit, stimmt die Lizenz oder gibt es eine Homepage, gibt es einen Tracker, ist der Quellcode verfügbar, solche Sachen, aber auch natürlich, es wird schon in den Code reingeschaut, weil da könnten natürlich noch böse Dinge drinstecken, weil es halt wirklich dann auf dem PC installiert wird. Also das sind eigentlich so die Kriterien, aber es gibt nicht eine fachliche Kontrolle, die jetzt sicherstellt, dieses Plugin macht das perfekt, was es angibt zu machen. Also das Risiko hat man, ja.
Okay, das merken wir dann ja auch, wenn wir es ausprobieren. Mir macht noch eher der Schadcode irgendwie Sorgen, aber wenn da nochmal zumindest drüber geguckt wird.
Es gibt auch noch so ein Bewertungssystem, wo man dann die User Bewertungen abgeben können fürs Plugin, aber es ist noch schwierig so. Das ist halt auch, kennt man auch von anderen Plattformen her, so. Stimmt halt nicht immer jetzt hundertprozentig, was dann da rauskommt.
Ja klar, dafür haben wir natürlich auch die entsprechend große Vielfalt bei den Plugins. Gibt es inzwischen noch weitere Fragen? Ja.
Das ist mehr eine Bemerkung als eine Frage. Ich möchte auch noch hinweisen, dass man die Plugins, die man nicht braucht, deinstallieren und deaktivieren soll, weil die QGIS deutlich verlangsamt wird durch das Installieren von vielen Plugins.
Das stimmt. Wenn man jetzt alle diese Plugins installiert, dann sollte man die nicht alle aktiviert lassen, weil das Aufstarten von QGIS wird dann doch verlangsamt, weil die alle lädt beim Aufstarten.
Und es gibt auch eine Möglichkeit, mit No-Plugins zu starten. Das ist auch wichtig, wenn man Bugs, vermeintliche QGIS-Bugs reporten will und die vielleicht dann ein Plugin-Bug sind.
Okay. Danke für den Hinweis. Haben wir noch eine Frage? Sonst mache ich wieder 4-5 Minuten die Mikrofone aus und wir bauen da noch eine Frage, gerne.
Ja, ich hätte mal eine Frage bei der Entwicklung von Plugins. Da hat man ja die Möglichkeit, mit Eclipse zu arbeiten. Macht das Sinn? Würde das jemand auf Dauer so tun oder ist das nur für Anfänger oder gibt es da eine Empfehlung? Oder
Es gibt keine Empfehlung. Also es gibt Leute, also ich glaube, PyDev Eclipse ist recht verbreitet. Dann gibt es so die Fans, glaube ich, von PyCharm, das ist eine kommerzielle Python IDE. Ich bin jetzt Fan von Sublime Text. Was gibt's noch? Dann gibt's die Vim und die Emacs-Fans. Geht alles. Also wenn ich Python verarbeiten kann, habe ich was vergessen? Nein, ich glaube, ich habe alles aufgezählt. Aber Eclipse ist sicher in Ordnung. Erik habe ich vergessen, Entschuldigung.
Gut, ich sehe keine weiteren Fragemeldungen. Vielen Dank nochmal. Dann den Vortrag, der wird hochgeladen. Wann und wo werden wir erfahren, aber dann kann man alles nachlesen. Gut.